Deutschland soll treibhausgasneutral werden, und zwar bis 2045. So steht's auch im aktuellen Koalitionsvertrag. Das bedeutet, Deutschland hat sich vorgenommen, bis 2045 unterm Strich entweder gar keine zusätzlichen Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre zu blasen oder die Emissionen zu kompensieren. Ob das zu schaffen ist, was das kosten wird und wie das auch kostengünstig gelingen kann, das untersuchen Jülicher Systemforscherinnen und Forscher seit Jahren und legen dazu hochdetaillierte Studien vor. Genau darüber sprechen wir in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Caroline Breitschädel, schön, dass ihr mit dabei seid.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich.
Netto Null, also Treibhausgasneutralität bis 2045, dazu hat sich Deutschland verpflichtet. Die Frage ist nur, wie kann das gelingen? Und wie wird das künftige Energiesystem aussehen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich WissenschaftlerInnen am Forschungszentrum Jülich. Sie zeigen in ihren Analysen Wege auf, wie diese Transformation zu einem nachhaltigen Energiesystem in den unterschiedlichen Sektoren funktionieren kann. Dabei geht es einerseits darum, wann, wie schnell, welche Weichen gestellt werden müssen, um das Ziel Netto Null bis 2045 zu erreichen. Und andererseits geht es auch darum, wie das alles kostengünstig gelingen kann. Bei den Analysen arbeiten die Forschenden mit einem sogenannten Optimierungsmodell. Dabei wird eine Software mit ganz vielen verschiedenen Daten gefüttert. Also zum Beispiel, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, Treibhausgasemissionen einzusparen. Das reicht von der Umstellung auf Elektromobilität über die Gebäudeisolation bis hin zu Effizienzmaßnahmen in der Industrie. Dann sagt man der Software noch, was das jeweils kostet oder kosten wird, und der Algorithmus berechnet dann die kostenoptimale Lösung. Über die wichtigen Meilensteine zum Ziel Netto Null hat mein Kollege Stefan Siegert mit Professor Jochen Linsen gesprochen. Linsen ist kommissarischer Leiter der Jülicher Systemanalyse im Institut für Klima- und Energiesysteme des Forschungszentrums Jülich.
In der aktuellen Studie aus dem November 2024 gibt es gleich zu Anfang eine positive Nachricht. Netto Null ist bis 2045 noch möglich. Mit Blick jetzt auf den Koalitionsvertrag und die neue Regierung, würden Sie auch heute noch sagen, Treibhausgasneutralität bis 2045, das bekommen wir hin?
Alle Parteien, also SPD als auch CDU, CSU, haben tatsächlich das Bekenntnis zum Klimaschutz geleistet. Das heißt, Treibhausgasneutralität 2045 steht nach wie vor im Koalitionsvertrag drin. Das ist ein sehr positives Zeichen. Die Geschwindigkeit, mit der man da hinkommen muss, ist allerdings sehr hoch. Das heißt, im Moment, wir reden ja über 25 Jahre bis zum Jahr 2045, muss aber dementsprechend auch noch schneller sein, als wir es derzeit machen. Das heißt, dementsprechend müssen auch die Maßnahmen im Koalitionsvertrag umgesetzt werden. Da gilt es wirklich, die Geschwindigkeit noch deutlich auszubauen zu dem, was wir derzeit hatten.
Da muss ich kurz nochmal nachhaken. Jetzt gibt es ja trotzdem einige Klimawissenschaftler, die sagen, ja, die Koalition bekennt sich zu den Zielen, aber die Ziele werden mit den Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag festgehalten sind, nicht erreicht. Was entgegnen Sie denen?
In der Tat, die Umsetzung ist ja durch politische Anreizmaßnahmen hier gesetzt und muss auch gefördert werden. Das heißt also, das, was im Koalitionsvertrag derzeit abzusehen ist, würde nicht ausreichen. Ich glaube aber, dass man an der einen oder anderen Stelle definitiv noch nachlegen wird, wenn man dieses Ziel erreichen möchte. Und es ist nach wie vor eben das erklärte Ziel von allen Parteien. Dann muss man an den ein oder anderen Stellen mit Sicherheit deutlich nachschärfen, gerade wenn es darum geht, auch die Erneuerbaren weiterhin auf Kurs zu halten.
Dann schauen wir mal auf die konkreten Schritte, die notwendig sind, um bei der Energieversorgung ein Netto-Null-Ziel zu erreichen. Fangen wir bei einem zentralen Punkt an, der Stromversorgung. Wenn fossile Energieträger ersetzt werden, dann führt das auch dazu, dass künftig mehr Strom verbraucht wird. Deshalb braucht es, wenig überraschend, bei der Stromversorgung einen massiven Ausbau von Windkraft und Photovoltaik. Was sind dort die wichtigen Ziele und Meilensteine?
In der Tat, ein CO2-neutrales System wird maßgeblich eben auch ein stromgeführtes System sein. Das heißt also, da wo Sie in vielen Bereichen, ich führe nochmal das Beispiel batterieelektrische Fahrzeuge an, das heißt, Sie wechseln von fossilen Energieträgern, Benzin oder Diesel, Richtung stromgeführten Energieträgern. Das allen im allen vollkommen d'accord wird dazu führen, dass wir eine fast Verdopplung vom Strombedarf haben, den wir heute haben. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite deutlich mehr Strom produzieren, ohne fossile Kraftwerke. Auf der anderen Seite brauchen wir auch ein deutlich stabileres und weiter ausgebautes Netz. Fangen wir mal mit der Erzeugungsseite an. Sie hatten gerade angesprochen, der maßgebliche Teil bei der Stromerzeugung wird zukünftig bei einem CO2-neutralen System tatsächlich auf den Bereich Windstrom und PV-Strom basieren. Da ist es wirklich, je nachdem, wie viel Potenzial man in verschiedene Regionen, jetzt sind wir schon wieder regional, das heißt, man muss sich sehr genau angucken, welche Region hat welches Potenzial und da muss man eben schauen, zu welchen Konditionen. Das macht zum Beispiel mehr Sinn im Norden, das heißt also, wo die Windgeschwindigkeiten höher sind, Wind zu platzieren und dementsprechend, wo man höhere solare Einstrahlungsdaten hat oder insgesamt Effizienzgewinne hat, dann eher in den Süden zu packen. Allem in allem bedeutet das, dass man einen wirklich deutlichen Ausbau haben muss bei PV und Wind. Das hängt davon ab, wie sich die Kosten entwickeln. Im Moment sehen wir, dass bei PV die Kostenregression noch deutlich höher ist als bei Wind. Das heißt also, wir sehen einen deutlichen Ausbau noch von PV. Insbesondere bei Freiflächen. Da kann man zu relativ günstigen Erzeugungskosten Strom produzieren. Aber auch bei Wind onshore und auch insbesondere offshore sehen wir noch große Potenziale. Wenn wir von Potenzialen reden, dann heißt das immer, was kann man eigentlich unter Beachtung von Abstandsregeln zu Häusern, von Abstandsregeln zu Naturschutzgebieten, unter sonstigen Rahmenbedingungen, was Netze anbelangt, quasi hier in Deutschland selbst bauen. Und da sehen wir schon, dass die Potenziale noch lange nicht ausgeschöpft sind. Dementsprechend auch noch die Möglichkeit besteht, das CO2-neutrale System hier in Deutschland auch stemmen zu können. An keiner Stelle sehen wir im Moment, dass wir Potenziale, die wir ausrechnen, also das, was man theoretisch bauen kann, da überschreitet. Ein ganz wichtiger Punkt, da haben wir eine sehr detaillierte Analyse hinterlegt, die also sehr regional aufgelöst sich anschaut, was geht eigentlich an Wind, was geht an PV und was bedeutet das für die Ausbaugrenzen.
Dann lassen wir uns das doch gerne mal mit Zahlen hinterlegen. Also wie groß müssen denn bis wann wie die jährlichen Zubauraten sein?
Wir müssen deutlich in den Zubauraten nach oben kommen. Wir liegen im Moment bei etwas über 100 Gigawatt im Bereich PV, die schon bereits installiert sind. In den Szenarien sehen wir, dass wir da noch deutlich on top obendrauf nochmal Faktor 3 hinlegen müssen. Das heißt, die Ausbauraten, die wir derzeit haben, muss man nochmal Faktor 2 ungefähr nach oben schrauben. Dasselbe gilt für den Wind auch. Es gibt sogenannte Osterpaket, was danach benannt worden ist, weil zum Ostern erschienen ist aus der alten Bundesregierung, was eben Zielwerte vorgegeben hat. Und da war es wirklich so, dass man mehr als eine Verdopplung der Ausbauraten hinbekommen muss, damit man in Richtung Klimaneutralität kommen kann. Dementsprechend muss aber auch der Ausbau von den Netzen und so weiter stattfinden. Sie können nicht auf der einen Seite sehr stark in Regionen PV und Windstrom ausbauen, sondern sie müssen insgesamt da tatsächlich alles in Line machen. Das heißt, sie müssen gleichzeitig Netze ausbauen als auch Wind und PV.
Sie haben es auch gerade schon angesprochen, also für den Mehrbedarf an Strom, dann muss auch das Stromnetz ausgebaut werden. Jetzt kann es ja auch sein, dass es verschleppt wird und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es aber in Ihren Analysen dann auch entsprechende Kompensationsvorschläge oder Lösungen.
Ja, Sie sprechen einen wichtigen Teil an. Wenn man einmal so ein solches Energiesystem komplex abgebildet hat, kann man natürlich sehr viele Untersuchungen mit den jeweiligen Modellen machen. Und das Spannende an dem Modell ist, dass man eben auch bestimmte Sachen sich anschauen kann. Was passiert eigentlich, wenn bestimmte Sachen nicht da sind oder wenn man bestimmte Sachen eben, ich sag mal, später kommen. Das haben wir da gemacht. Also wenn man jetzt diesen Netzausbau zum Beispiel verzögern würde um 5 Jahre nach hinten, dann wäre das so, dass man auf jeden Fall das Ziel auch erreichen würde. Man müsste aber bestimmte andere Maßnahmen treffen, die das kompensieren. Es gibt bestimmte Durchleite-Sachen, die dann nicht gemacht werden können. Das heißt, sie kriegen zum Beispiel den Strom aus dem Norden gar nicht mehr abtransportiert zu den Zeiten, in denen sie den im Süden brauchen würden. Und dementsprechend müssen sie dann im Süden mehr Kapazitäten zubauen, zum Beispiel an PV. Und das alles führt dazu, dass ihr System teurer wird. Das heißt also, wenn sie jetzt Verzögerungen in ihrem System haben, dann wird das dazu führen, dass sie insgesamt einen etwas teuren Weg geben müssen, der nach wie vor funktioniert. Ich sage das nochmal, es funktioniert. Aber der insgesamt von den Systemkosten ja über dem liegt, was sie eigentlich sonst hätten, wenn sie alles im Plan haben.
Jetzt haben wir schon über die Stromversorgung gesprochen. Wenn wir jetzt mal in den Industriesektor schauen, dann wird dort die Wasserstoffnachfrage stark steigen in ihren Szenarien. Aber auch wenn die Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse in Deutschland hochgefahren wird, ganz ohne Importe wird es nicht gehen, oder?
Ja, ein wichtiger Punkt. Wir haben in Deutschland tatsächlich ein begrenztes Potenzial, was Wind- und PV-Stromerzeugung anbelangt. Das hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Es gibt eben Länder auf dieser Welt, die zu deutlichen günstigeren Konditionen erneuerbaren Strom zuerst mal herstellen können. Und natürlich ist der Weg von erneuerbaren Strom zum Wasserstoff, dazu gibt es eine Umwandlungseinheit, die nennt sich Elektrolyse. Das heißt, man spaltet das Wasser mithilfe von Strom auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Den Wasserstoff kann man sehr gut transportieren in Reinform, das heißt in komprimierter Form, in chemisch gebundener Form. Und damit können Sie im Prinzip mit diesem Trick, dass Sie also erneuerbare Energie in anderen Ländern nutzen und das zu Wasserstoff umwandeln und dann eben transportieren, machen Sie die erneuerbaren Energien, die Sie ja sonst nicht verteilen können oder handeln können, auf einmal handelbar. Das heißt, Sie können ihn aus fernen Ländern speichern, Sie können ihn transportieren, Sie können ihn wiederverkaufen und handeln. Für Deutschland bedeutet das, dass man eben den Strom, den sie hier vor Ort haben, eben auch nicht für die Wasserstofferzeugung brauchen, sondern sie können eben auch importierten Wasserstoff nehmen. Jetzt kommt aber das Aber. Es macht trotzdem Sinn, Wasserstoff in Deutschland zu produzieren, aus den Gründen, damit sie einen saisonalen Speicher haben. Also saisonal heißt immer, wenn sie über lange Zeiten Energie sichern wollen, von den windstarken Monaten, zum Beispiel Januar, Februar, März und so weiter, in andere Bereiche rein, dann macht es schon Sinn, den Wasserstoff auch in Deutschland zu produzieren, weil er eben dann eine Speicheroption ist und er ist gleichzeitig auch eine flexible Nachfrage. Weil das braucht ein Energiesystem mit Erneuerbaren definitiv, eine wirklich flexible Nachfrage, wo sie sehr stark auf das Wetterprofil reagieren können. Das heißt also, Importe definitiv wird Deutschland brauchen, weil wir sind ein großes Industrieland. Der Wasserstoff wird maßgeblich in der Industrie für grüne Produkte eingesetzt werden. Das kann Chemie sein, das kann Kunststoffe sein und so weiter. Es macht trotzdem Sinn, einen Teil des Wasserstoffs in Deutschland selber zu produzieren. Und dafür ist unser Modell mit den Daten und so weiter ganz hilfreich. Man kriegt da den kostenoptimalen Anteil raus. Wie viel macht es Sinn, selber zu produzieren und wie viel macht es Sinn, eben von anderen Ländern zu bekommen?
Die Wasserstoffnachfrage wird stark steigen. Zentral dafür ist ja, dass auch ein Wasserstoffnetz aufgebaut wird. Daran wird ja zumindest bereits gearbeitet. Bis 2032 soll das Netz auf rund 9000 Kilometer anwachsen. Die gute Nachricht, etwas mehr als die Hälfte muss gar nicht neu gebaut werden, weil dafür bestehende Erdgasleitungen benutzt werden. In Ihrer Studie steht allerdings, bis 2045 werden, also für das Wasserstoffnetz, etwa 18.000 Kilometer an Leitung benötigt, also doppelt so viel. Ist Deutschland da mit seiner Wasserstoffstrategie noch auf Kurs?
Das Startnetz, was Sie gerade angesprochen haben, ist tatsächlich das sogenannte Startnetz der Fernleitungsnetzbetreiber. Das sind also die Leute, die im Moment über größere Distanzen Erdgas transportieren, die zukünftig aber auch Wasserstoff transportiert werden. Mit diesem Startnetz, was hier angedacht ist, sind wir tatsächlich wirklich auf Kurs. Bei uns ist es da in den Rechnungen bis 2045, ist der Flächendeckungsgrad sehr, sehr hoch. Dementsprechend glauben wir auch, dass man mit etwas weniger ausgebauten Kilometern da auf jeden Fall hinkommen würde. Wenn man die Rechnung 2035 vergleicht, dann liegen wir relativ gut mit dem Startnetz überein. Die wichtige Botschaft, und das ist, glaube ich, auch das, was nochmal zu erklären ist, ist, dass wir bei dem Wasserstoffnetz, wie Wasserstoff transportiert wird, es sieht folgendermaßen aus. Sie haben ein Rohrleitungsnetz. An einer Stelle speisen Sie unter Druck Wasserstoff ein und Sie entnehmen es an einer anderen Stelle mit geringerem Druck und dadurch funktioniert der Gastransport. Das ist analog zu dem, wie das Erdgasnetz heutzutage funktioniert. Jetzt muss man nur unterscheiden, es gibt ein Transportnetz, das sind also sehr große Leitungen, die im Erdreich liegen in Deutschland, die also längere Distanzen von mehreren hundert Kilometern überbrücken. Das ist nicht das Verteilnetz, was bei Ihnen zu Hause ankommt, sondern es sind höhere Drücke, höhere Durchmesser. Und das Spannende ist, dass mittlerweile schon an mehreren Demonstrationsvorhaben, an mehreren Projekten gezeigt worden ist, dass man die bestehenden Leitungen, die im Erdreich liegen, auch für den Wasserstofftransport nutzen kann. Wir nennen das immer Umstellung. Das heißt also, sie nehmen im Prinzip die gleiche Röhre und transportieren den Wasserstoff dadurch. Das ist sehr gut untersucht worden. Es gibt an einigen Stellen Komponenten, die ausgetauscht werden müssen, an Dichtungskomponenten zum Beispiel, an Schiebereglern und so weiter. Die Kompressoren müssen angepasst werden oder ausgetauscht werden. Aber der große Teil und das Investment ist das Rohr. Das wäre wirklich sehr aufwendig, das Rohr rauszunehmen und durch irgendwas zu ersetzen. Die positive Botschaft ist, bei der Umstellung vom Erdgas auf das Wasserstoffnetz sind relativ wenig Baumaßnahmen erforderlich. Und das macht es auch für die Umstellung vom Wasserstoff relativ einfach, auch auf größere Flächendeckungen zu kommen.
Blicken wir auf einen weiteren zentralen Aspekt, die Wärmewende. Dort gibt es zwei Grundpfeiler, würde ich jetzt mal sagen. Wärmepumpen und die Sanierung von Bestandsgebäuden, also Häusern, die schon da sind. Was sind hier die wichtigen Schritte?
Bei dem, ich sag mal, klimaneutralen Gebäudebestand, wo man irgendwo hinkommen muss, ist tatsächlich auch die Reihenfolge wichtig. Also was wir hier sehen, was kostenoptimalerweise bei den Strategien rauskommt, ist, dass zuerst mal eine Dämmung sehr sinnvoll ist und danach eben das Ersetzen des eigentlichen Heizungssystems. Es wird immer Bereiche geben, wo diese Sanierung der Gebäudehülle vielleicht nicht funktioniert, in sehr dicht besiedelten Gebieten, in denkmalgeschützten Bereichen und so weiter. Da muss man andere Lösungen finden, aber generell sehen wir schon, dass diese Kombination aus Dämmung in Häusern und Wärmepumpeneinsatz die Maßnahme ist, die den Gebäudebestand da deutlich Richtung Klimaneutralität helfen. Das ist was natürlich vor zwei Jahren zum Beispiel durch das Gebäudeenergiegesetz hier schon angefasst worden ist. Und den Fehler sollte man nicht nochmal machen, dass man eben auch bei solchen Sachen, die sehr tiefgreifend eingreifen in Besitzstände von Leuten, in große Investitionen in Häusern und so weiter, dass man das nicht ohne Akzeptanzuntersuchungen macht. Nochmal von der Technik her, wer ist diese Kombination aus Gebäudesanierung und Wärmepumpe der Weg, den man wirklich gehen sollte? Die Wärmepumpe ist dahingehend kaum zu toppen, was die Effizienz anbelangt, was die Nutzung von CO2-neutralen Energieträgern anbelangt, wenn der Strom dann tatsächlich auch per Wind und PV erzeugt wird. Aber es ist was tatsächlich, wer das bezahlt, das ist natürlich ein großer Punkt. Den beantwortet das Modell zum Teil auch, aber die Akzeptanzfrage ist tatsächlich was man zukünftig verstärkt in den Blick nehmen muss, dass man eben auch das, was man auf der Masterplaner-Sicht sieht, auch prüft, ist das denn überhaupt umsetzbar in der Bevölkerung, ist das umsetzbar von der Finanzierung?
Das sagt Professor Jochen Linzen, kommissarischer Leiter der Jülicher Systemanalyse im Institut für Klima- und Energiesysteme des Forschungszentrums Jülich. Mein Kollege Stefan Ziegert hat mit ihm darüber gesprochen, wie das Netto-Null-Ziel bis 2045 in Deutschland noch zu schaffen ist und welche wichtigen Meilensteine es gibt. In einer der letzten Studien hat das Team der Jülicher Systemanalyse übrigens auch den Blick auf Europa gerichtet. Da gibt es der Untersuchung zufolge eine gute Nachricht. Der europäische Bedarf an Strom und Wasserstoff kann in Europa kosteneffizient gedeckt werden. Europa hat also theoretisch die Option, seine eigene Versorgung sicherzustellen, ohne auf Importe aus anderen Ländern angewiesen zu sein. Wir packen euch die Infos zu den Studien in die Shownotes, falls ihr dazu noch mehr wissen bzw. lesen wollt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Forschungsquartett. Ich danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche haben wir eine neue Folge für euch, und zwar werfen wir einen Blick auf die Traumforschung. Welche Mythen gibt es rund ums Träumen? Was kann es uns bringen, wenn wir uns mit unseren Träumen auseinandersetzen? Oder sind unsere Träume doch einfach nur willkürliches Neuronengewitter? Das hört ihr nächsten Donnerstag in unserer Himmelfahrtsfolge. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Macht's gut und bis nächste Woche.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich.